SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Bewährungsstrafe für Daniel M., der Schweizer Spion, ist frei. Neue Kampfflugzeuge für die Schweiz, fuhr's Volk damit oder nicht, die Debatte. Vor 2 Jahren dem Tode geweiht, heute geheilt. Ein Schmetterlingskind bekommt mit einer Gentherapie eine neue Haut und gibt anderen Kindern Hoffnung. Und um 13 Uhr, über den Wolken die grenzenlose Freiheit, von wegen. Der Konkurrenzkampf in der Luftfahrtbranche ist gnadenlos. Wer da Geld reinschießt, braucht Nerven. Tagesgespräch zum hart umkämpften Flughimmel, um 1 bei uns. Rendezvous am Mittag mit Simon Loy. Das Oberlandesgericht in Frankfurt hat sein Urteil gesprochen. Der Schweizer Daniel M., der in Deutschland wegen Spionage angeklagt war, ist zu 1 Jahr und zu 10 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Daniel M. befindet sich bereits auf freiem Fuß. Ivan Santoro in Frankfurt, wie begründet das Gericht das Urteil?
Ja, also erstmals für das Gericht ist es klar, die Schweiz hat Deutschland ausspioniert. Für den Richter ist es erwiesen, dass Daniel M. vom Sommer 2011 bis mindestens Ende 2013 konkret 2 Aufträge vom Schweizer Nachrichtendienst erhalten hat, nämlich zum einen mitzuhelfen, deutsche Steuerfahnder zu überführen, welche mit gestohlenen Steuerdaten-CDs gehandelt haben, und Auftrag 2, er soll im Auftrag des Nachrichtendienstes versucht haben, einen Informanten neben einen Maulwurf in einer Steuerverwaltung zu platzieren. Dabei habe er eine geheimdienstliche Tätigkeit gegen die Interessen der Bundesrepublik Deutschland ausgeübt, so sagt der Richter, also Spionage betrieben. Und dies sei ein schweres Vergehen, hielt der Richter weiter fest. Dass er doch nur in Anführungszeichen eine bedingte Strafe erhält, das begründet der Richter damit, dass Daniel M. ein glaubhaftes Geständnis abgelegt habe. Er war kooperativ, er habe Namen genannt, also er habe richtig ausgepackt, und das sei eigentlich ungewöhnlich bei Geheimdienstagenten, sagte der Richter. Komme hinzu, Daniel M. hat 6 Monate in Untersuchungshaft verbracht, auch das wurde ihm angerechnet.
Ist mit diesem Urteil der Fall Daniel M. nun erledigt?
Aus deutscher Sicht würde ich mal sagen ja, aus schweizerischer nein. Vor allem aber auch für Daniel M. noch nicht, denn gegen ihn läuft auch in der Schweiz immer noch ein Strafverfahren der Bundesanwaltschaft wegen Verdachts auf wirtschaftlichen Nachrichtendienst hier in der Schweiz. Denn Daniel M. selber soll in der Schweiz mit Steuerdaten gehandelt haben. Da kommt also noch etwas auf ihn zu, und er muss sich mit seinem Schweizer Anwalt auch überlegen, ob er von den Schweizer Behörden eine Entschädigung fordert, eben für diese Verurteilung, dass er da aufgeflogen ist in Deutschland.
Das heißt, für den Nachrichtendienst des Bundes geht dieser Fall auch noch weiter.
Ja, das ist so, denn der Schweizer Anwalt von Daniel M., Valentin Landmann, der sieht sich in diesem Urteil da in Frankfurt bestätigt, von den Behörden eine Entschädigung zu verlangen, denn schließlich sei es jetzt amtlich, dass Daniel M. im Auftrag der Schweiz spioniert habe. Und dann kommt auch noch hinzu, dass die Geschäftsprüfungsdelegation des Parlaments den ganzen Fall untersucht, vor allem eben die Rolle des Nachrichtendienstes. Man wird da auch möglichst schnell Daniel M. dann dazu befragen, wenn er zurück ist in der Schweiz, und so könnte schon anfangs ja dann 2018 der Bericht vorliegen, und der wird dann zeigen, ob und welche allfälligen Konsequenzen der ganze Fall auch noch für den Nachrichtendienst hat. Also dieser Fall wird die Politik in der Schweiz noch beschäftigen.
Daniel M., ein freier Mann jetzt, frei, aber tief gefallen.
Ja, das muss man wirklich so sagen. Da ist also heute kein James Bond aus dem Gerichtssaal gelaufen, sondern ein geknickter, reuiger, grauer Mann, der eigentlich fast alles verloren hat. Seinen Job, viel Geld, ja sogar sein Haus in der Schweiz muss er verkaufen. Da eben neben der Buße auch noch die ganzen Gerichts- und Anwaltskosten zahlen muss. Das ist also happig. Und auch wenn er noch heute in die Schweiz zurückkehrt, wie er angekündigt hat, erwartet ihn da ja, wie gesagt, dieses weitere Strafverfahren der Bundesanwaltschaft. Und es wird auch schwierig für ihn, hier wieder einen Job zu kriegen. Fuß zu fassen. Der Richter hat es richtig gesagt. Der Mann Daniel M. sei im Bereich als Sicherheitsberater, als Detektiv verbrannt. Das heißt also, Daniel M. muss sich eine neue Existenz aufbauen mit 54 Jahren. Das wird nicht einfach.
Danke nach Frankfurt. Danke, Ivan Santoro. Nun weitere Meldungen des Tages in der Übersicht. Uli Zindl.
Ob der Unkrautvernichter Glyphosat in der EU weiterhin verkauft werden darf, das bleibt vorerst unklar. Das zuständige Expertengremium der EU konnte sich erneut nicht auf eine Verlängerung der Zulassung einigen, die am 15. Dezember ausläuft. Nun wird der Entscheid auf eine höhere politische Ebene verlagert. Die EU-Kommission wird den Mitgliedstaaten bis Ende November erneut einen Vorschlag unterbreiten. Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Innerhalb eines Jahres sind erneut rund 1000 Bauernhöfe in der Schweiz verschwunden. Im Jahr 2016 gab es knapp 52.300 Betriebe, heißt es im Agrarbericht des Bundes. Pro Betrieb lag das landwirtschaftliche Einkommen bei gut 64.000 Franken. Das sind fast 5% mehr als im Jahr zuvor. Die Preise für Schweinefleisch seien gestiegen, die Weinernte sei gut gewesen und die Betriebe würden immer größer, begründet der Bund. Zudem erhielten sie höhere Subventionen, denn das Geld müsse auf weniger Betriebe verteilt werden. Einem Kaderangestellten der Zentralen Ausgleichsstelle in Genf, der Informationen zu Missständen im Informationsbereich veröffentlicht hat, ist zu Recht gekündigt worden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Der Mann hatte die Informationen 2014 der Eidgenössischen Finanzverwaltung weitergeleitet. Das Bundesverwaltungsgericht hält in seinem Urteil fest, dass dem Mann nicht wegen dieser Aktion gekündigt wurde, sondern weil er sich gegenüber seinen Mitarbeitern und Vorgesetzten nicht korrekt verhalten habe. Der Mann habe zeitweise jegliche Kommunikation verweigert, was zu einem unerträglichen Arbeitsklima geführt habe. In den 19 Euro-Ländern dürfe die Wirtschaft in diesem Jahr so stark wachsen wie seit 10 Jahren nicht mehr. Dieser Ansicht ist die EU-Kommission. Sie rechnet mit einem Wachstum des Bruttoinlandproduktes um 2,2%. Im Frühling hat sie noch mit 1,7% gerechnet, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Auch für den Arbeitsmarkt zeigt sich die EU-Kommission optimistisch. Die Arbeitslosenquote dürfte per Ende Jahr auf dem tiefsten Stand seit 8 Jahren sein und 9,1% betragen. Umweltschützer kritisieren die in Brüssel ausgehandelte Reform des europäischen Emissionshandels. Die Reform würde kaum zur Minderung von Treibhausgasen beitragen, erklärte der Dachverband von Umweltorganisationen Climate Action Network gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Dies, weil der Emissionshandel damit kaum an Bedeutung gewinne. Die Reform des europäischen Emissionshandels sieht schärfere Klimaziele für Fabriken und Kraftwerke vor. Gleichzeitig werden sogenannte Verschmutzungsrechte vom Markt genommen. Die türkische Polizei hat in der Hauptstadt Ankara mehr als 100 mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz IS festgenommen. Rund 140 weitere Verdächtige seien noch zur Fahndung ausgeschrieben, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Bei den Razzien seien zudem Dokumente und digitales Material beschlagnahmt worden. Die türkischen Behörden gingen in den vergangenen Wochen verstärkt gegen mutmaßliche IS-Zellen vor. Die Regierung macht die Terrormiliz für zahlreiche Anschläge im Land verantwortlich. In griechischen Spitälern werden derzeit nur Notfälle behandelt. Die Ärztinnen und Ärzte streiken für 24 Stunden. Sie protestieren damit gegen Lohnkürzungen und ein neues Gesetz, das ihre wöchentliche Arbeitszeit auf bis zu 60 Stunden erhöht. Heute arbeiten sie höchstens 48 Stunden. Zudem fordern die griechischen Ärzte mehr Personal in den Spitälern. In Kolumbien haben Polizei und Militär 12 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Es ist der größte Kokainfund der Geschichte des Landes. Die Drogen seien in 4 Finchas sichergestellt worden, die dem Kartell Clan de Golfo gehören. Laut Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos hat das Kokain einen Wert von rund 360 Millionen US-Dollar. Tausende Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Klasse können am heutigen Nationalen Zukunftstag einen Blick in die Berufswelt der Erwachsenen werfen. Sie dürfen ihre Eltern oder ihren Götti, ihre Gotte am Arbeitsplatz besuchen. Laut den Veranstaltern beteiligen sich dieses Jahr über 3000 Betriebe an diesem Anlass, unter anderem aus Bau, Landwirtschaft und Pflege. Jungen Menschen soll so eine vorurteilsfreie Berufswahl ermöglicht werden. Den Zukunftstag gibt es seit 17 Jahren. Das Wetter: Am Nachmittag bleibt es bewölkt, gebietsweise fällt Nieselregen. In den Alpen und im Süden ist es zeitweise sonnig. Morgen Freitag scheint vor allem in den Alpen und im Süden zunächst die Sonne. Im Laufe des Tages ziehen Wolken auf und später regnet etwas bei 7 Grad im Norden und 12 Grad im Süden.
SRF Verkehrsinfo von 12.39 Uhr. Im Tessin Entwarnung auf der A2 Chiasso Richtung Gotthard zwischen der Verzweigung Bellinzona Nord und Biasca. Besteht keine Gefahr mehr durch Gegenstände auf dem Überholstreifen. Wenn das Dorf ein neues Löschfahrzeug braucht, die Stadt ein neues Schulhaus baut oder der Kanton ein Gefängnis, dann hat in der Regel das Volk das letzte Wort. Nicht so, wenn der Bund Geld ausgibt. Das zeigt sich am Beispiel der neuen Kampfjets, die der Bundesrat beschaffen will. Hier gibt es keine Referendumsmöglichkeit, obwohl eine solche von verschiedenen politischen Seiten schon mehrfach gefordert wurde. Warum nicht? Antworten im Bericht von Kurdin Vinzenz.
8 Milliarden für neue Kampfflieger und für die Luftverteidigung vom Boden aus. Und vor 3 Wochen beschlossen, 1 Milliarde für allfällige Olympische Spiele in der Schweiz. Obwohl es hier um sehr viel Geld geht, können Bundesrat und Parlament eigentlich allein darüber entscheiden. Es sei denn, das Parlament schlägt einen Umweg ein wie letztes Mal beim Gripen, der dann an der Urne prompt abgestürzt ist. Je nach Thema und Parteizugehörigkeit stört es die Politikerinnen und Politiker, wenn das Volk außen vor bleibt. Für Grünen-Fraktionschef Balthasar Glättli ist zum Beispiel klar, dass der Kampfjet vors Volk muss und auch das Olympiageld.
Wir Grünen fordern auch bei diesem Sonderprojekt, das sind nicht laufende Ausgaben, sondern das ist eine Sonderinvestition. Da meinen wir, braucht es eine Abstimmung.
Abstimmungen von Fall zu Fall, also ja, aber nicht grundsätzlich, findet Glättli. Zum Beispiel immer dann, wenn es um eine Ausgabe von mehr als 250 Millionen Franken geht. Da ist Linksgrün mehrheitlich dagegen. Und auch in der politischen Mitte gibt es Bedenken, CVP-Nationalrätin Ruth Humbel findet.
Irgendwo muss es auch eine Grenze haben. Wenn man über jeden Schritt eigentlich abstimmen könnte, dann wäre ja unsere direkte Demokratie eigentlich auch praktisch lahmgelegt.
Lahmgelegt ist ein starkes Wort, aber tatsächlich würde es so mehr Abstimmungen geben. Bei einer Schwelle von 250 Millionen zum Beispiel müsste das Volk immerhin 10 zusätzliche Stimmzettel jährlich ausfüllen. Bei der SVP gibt es in Sachen Kampfjet zwar beide Positionen, es brauche eine Abstimmung oder es könne auch ohne gehen, aber die SVP ist sicher die Partei, die in den letzten Jahren am konsequentesten für ein generelles Finanzreferendum eingetreten ist. Auch Nationalrätin Nathalie Rickli fände das eine saubere Lösung.
Grundsätzlich wäre es richtig, ein Finanzreferendum einzuführen, sprich ab einer gewissen Höhe, die noch zu definieren wäre, könnte das Volk automatisch über verschiedene Beschaffungen abstimmen.
Mehrere SVP-Vorstöße, oft unterstützt von der FDP, sind aber gescheitert allein zwischen 2002 und 2014. Und auch das Volk stimmte vor über 60 Jahren einmal über ein generelles Finanzreferendum ab. Resultat: ein relativ knappes Nein. Dass es dieses generelle Finanzreferendum schwer hat, überrascht Andreas Glaser nicht. Glaser ist Staatsrechtsprofessor an der Uni Zürich. Das habe viel mit den konkreten politischen Interessen der Parteien zu tun.
Oft kommt dann halt noch irgendwie eine ungünstige politische Konstellation dazu, dass gerade eine Seite, eine politische Seite, das Finanzreferendum nicht will, weil es möglicherweise Angst hat, dass die Entwicklungshilfe oder ein Kampfflugzeug da nicht durchkommen würden.
Darum ist für Staatsrechtler Glaser klar, Ideen wie ein Referendum nur für Militärausgaben, wie das die Linke schon mehrmals vorgeschlagen hat, seien chancenlos. Eine generelle Lösung sei aber bestimmt eine Überlegung wert, findet Staatsrechtler Glaser.
Der Zeitgeist und auch die positiven Erfahrungen natürlich in Kantonen und Gemeinden würden dafür sprechen, aber letztlich eine rechtliche Verpflichtung dazu gibt es natürlich nicht.
Ob die Kampfflieger vors Volk sollen und, wenn ja, mit welchem Kniff das möglich wäre, darüber lässt der Bundesrat jetzt das Verteidigungsdepartement brüten. Im Februar soll diese Denkarbeit abgeschlossen sein.
12.43 Uhr, hier gleich gescheitert an ganz vielem, warum die Rentenreform an der Urne abgelehnt wurde. Und weiter im Rendezvous. Neue Haut für ein Schmetterlingskind, eine neuartige Gentherapie rettet einem Buben das Leben. Hochdotierte Megaabschlüsse für die Galerie, Trump in China. Und Besuch in der einzigen Uni der Welt, die ihr gesamtes Programm in Gebärdensprache anbietet. Ja, woran lag's? Weshalb hat das Volk Nein gesagt zur großen Rentenreform vor 1,5 Monaten? Jetzt liegt die offizielle Nachbefragung Voto vor und sie zeigt Spannendes. Dominik Meyer.
Waren es die 70 Franken mehr AHV oder war es das Rentenalter 65 auch für Frauen? Gab es das Killerargument, das die Rentenreform zu Fall gebracht hat? Nein, das gab es eben nicht, zeigt die repräsentative Voto-Umfrage. Ganz viele Motive hätten zusammengespielt beim Nein zur Rentenreform, sagt Thomas Milic, der Politologe und Hauptautor.
Viele Jäger sind des Hasen tot und das war auch bei dieser Vorlage der Fall. Es waren viele einzelne Motive, die am Ende dann eine Mehrheit ergeben haben.
Keiner der Abstimmungssieger also kann den Erfolg für sich alleine in Anspruch nehmen. Nicht FDP und SVP, die sich gegen die 70 Franken mehr AHV gestemmt haben, aber auch nicht die äußerste Linke in der Romandie etwa, die nichts wissen wollte vom höheren Frauenrentenalter.
Die Gegner der Rentenaltererhöhung und die Gegner der 70 Franken hätten zusammen noch keine Mehrheit ergeben.
Das Gesamtpaket hat nicht überzeugt, das ist der Punkt. Und besonders spannend, die CVP hat dieses Paket zwar wesentlich mitgestaltet, hat der Rentenreform ihren Stempel aufgedrückt. Ihre Wählerinnen und Wähler aber haben die Partei so ziemlich im Regen stehen lassen. Fast die Hälfte der CVP-Anhänger hat Nein gestimmt.
Die CVP, auch die CVP-Frauen haben sich ja für die Reform ausgesprochen. Insofern ist diese Abweichung doch überraschend.
Findet Politologe Milic. So richtig zufrieden sein mit ihren Anhängern kann nur die SVP. Fast 90% ihrer Wähler sind der Partei gefolgt und haben die Rentenreform abgeschmettert. In früheren Abstimmungen zu Rentenfragen hatten Anhänger der SVP häufig linkere Positionen vertreten als ihre Partei. Dieses Mal nicht. Zwischenbilanz. Das Paket hat nicht gefallen, die 70 Franken waren nicht populär, auch nicht Frauenrentenalter 65. Was heißt das alles für den neuen Anlauf? Sozialminister Alain Berset arbeitet ja bereits an der nächsten Reform.
Alles ist verhandelbar, am Ende kommt es nicht auf einzelne Massnahmen drauf an.
Folgert Thomas Milic aus der Voto-Analyse. Ein umstrittener Punkt bei der nächsten Reform dürfte wiederum Rentenalter 65 für Frauen sein. Viele der Befragten seien hier zwar sehr kritisch, sagt Milic, wollten zuerst volle Gleichberechtigung, zum Beispiel bei den Löhnen. Aber ein großer Teil der Skeptikerinnen und Skeptiker habe der gescheiterten Rentenreform inklusive Frauenrentenalter dennoch zugestimmt. Rentenalter 65 für Frauen sei eben verhandelbar.
Das ist durchaus mehrheitsfähig, aber die soziale Abfederung muss stimmen und dann ist das durchaus mehrheitsfähig.
Sozial abfedern, das kann zum Beispiel heißen, Frauen mit tiefen Löhnen könnten weiterhin mit 64 in Rente gehen, ohne dass ihre AHV gekürzt würde. Es braucht ein Paket, das überzeugt. Möglichst wenig Jäger dürfen die kommende Reform ins Visier nehmen, denn zu viele Jäger, wir haben es gehört, sind des Hasen tot.
Dominik Meyer hat berichtet. Grafiken und die wesentlichen technischen Angaben zur repräsentativen Voto-Umfrage finden Sie online bei uns auf srf.ch. Es gibt Kinder, die haben eine Haut, die so fragil ist, dass sie bei der kleinsten Berührung, der kleinsten Reizung kaputt geht. Schmetterlingskinder heißen die Betroffenen, die an dieser seltenen Erbkrankheit leiden. Heilung könnte eine neue, eine gesunde Haut bringen. Und genau das haben Ärzte in den letzten 2 Jahren geschafft, mit einer Gentherapie, bei einem heute 9-jährigen Buben aus Deutschland. Frage an Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel, wie wurde der Bub behandelt?
Ja, man hat dem Jungen in einer Operation ein Stück Haut entfernt, Haut, die noch relativ gesund war. Und im Labor haben die Forscher dann den genetischen Fehler korrigiert, der wohl für die Krankheit verantwortlich ist. Sie haben also ins Erbgut dieser Hautzellen eingegriffen. Und dann züchteten sie aus diesen genetisch veränderten Hautzellen gesunde Haut, die sie dem Jungen dann in 3 Operationen nacheinander transplantierten. Und ja, man kann sagen, der Junge bekommt im Grunde genommen seine eigene Haut wieder zurück, nachdem man sie ja repariert hat.
Was ist denn nun das Revolutionäre an dieser Behandlung?
Es ist eine Gentherapie, also eine Form der Therapie, bei der man die Krankheit sozusagen bei ihren Wurzeln packt. Da hat man ja auch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder von verschiedenen Beispielen gehört. Man versucht, die Krankheit an ihren Wurzeln zu packen, den Fehler im Erbgut zu korrigieren, durch den sie entsteht. Und ja, diese Art der Therapie, die hat vor mehreren Jahrzehnten schon einmal einen Boom erlebt. Dann aber gab es viele Rückschläge und auch Todesfälle, dann war es lange ruhig und nun mit mehr Wissen und besseren Methoden erlebt die Gentherapie so etwas wie ein Revival.
80% neue Haut hat der Junge bekommen. Wie geht es ihm heute?
Man kann sagen, es geht ihm ganz gut. Februar 2016 konnte er das Krankenhaus verlassen und die Haut, sagen seine Ärzte, sei gut angewachsen. Er spiele Fußball und gehe zur Schule.
Welche Risiken gibt es denn bei Gentherapien, ganz grundsätzlich gefragt?
Ja, zum einen ist oft nicht ganz klar, ob eine Krankheit wie diese Schmetterlingskrankheit wirklich nur durch einen Genfehler verursacht wird. Man muss deshalb wirklich abwarten, wie es dem Jungen in einigen Jahren gehen wird. Und zum anderen weiß man nicht, ob der Gendefekt, den die Ärzte hier in den Hautzellen korrigiert haben, ob der nicht an anderer Stelle im Körper auch eine Rolle spielt, ob die Krankheit also mit den Korrekturen in der Haut auch wirklich behoben ist. Und ja, drittens befürchtet man natürlich immer, dass die Methode zu Genveränderungen führt, die am Ende mehr Schaden als Nutzen.
35.000 Schmetterlingskinder gibt es ungefähr in Europa. Können diese jetzt auch damit rechnen, eine neue Haut zu bekommen, oder ist man da noch zu weit weg?
Das sind jetzt wirklich erstmal einzelne Studien mit einzelnen Patienten, wie jetzt diesem Jungen in Deutschland. Das ist noch keine Standardtherapie, die alle bekommen können. Das wird noch dauern.
Und die Kostenfrage, wie wichtig ist die?
Die ist natürlich wichtig. Bei solchen Studien spielen die Kosten für die Patienten keine Rolle, einfach weil sie an so einer Studie teilnehmen. Sobald es dann auf dem Markt ist, muss man abwarten, welches Preisschild dann auf diese Therapie geklebt wird.
Das sagt Katrin Zöfel im Rendezvous auf SRF 1, 2, 4 News und der SRF Musikwelle. Der Dealmaker kommt mit einer Tasche voller Deals aus China zurück, im Wert von mehr als 200 Milliarden Dollar. Gemessen daran sieht US-Präsident Trumps Besuch bei Xi Jinping nach einem vollen Erfolg aus. Ich fragte Martin Aldrovandi in Shanghai, diese 200 Milliarden Deals, wie konkret sind die eigentlich?
Die sind nicht alle im Detail bekannt. Darunter sind auch nicht bindende Abkommen. Betroffen sind mehrere US-Konzerne, also große Konzerne wie zum Beispiel der Flugzeughersteller Boeing. Der hat einen Deal für mehrere Milliarden Dollar unterzeichnet. Und dann gibt es noch eine Art Absichts-, eben nicht bindende Verträge, zum Beispiel mit Qualcomm, der Chiphersteller, auch für mehrere Milliarden. Wie gesagt, das ist noch nicht hundertprozentig sicher. Und dann gibt es auch noch den Verkauf offenbar von amerikanischen Sojabohnen nach China, auch für mehrere Milliarden. Fraglich ist auch, wie viele dieser Deals wirklich mit diesem Treffen direkt zusammenhängen, wie viele schon vorher vereinbart wurden und man jetzt einfach mit der Unterzeichnung wartete, damit es eben schöne Bilder gibt, wenn Donald Trump hier ist.
Das heißt eigentlich, diese Mega-Abschlüsse sind zu einem großen Teil für die Galerie, nur um schön und gut dazustehen?
Es geht ja in erster Linie natürlich darum zu zeigen, die Chinesen kaufen für Milliarden Dollar bei den USA ein. Damit nimmt man der Kritik von Trump wegen dieses Handelsüberschusses auch ein wenig den Wind aus den Segeln. Und Trump kann seinerseits sein Gesicht ebenfalls wahren und zu Hause zeigen, seht her, ich habe etwas erreicht.
Die Handelsbeziehungen zwischen China und den USA sind ja nicht die besten. Stichworte Protektionismus, hohe Zölle. Hat Trumps Besuch bei Xi diesbezüglich was geändert?
Das Problem ist eben, dass diese strukturellen Probleme, die Sie ansprechen, von diesen Deals ja nicht direkt betroffen sind. Also zum Beispiel die großen Online-Konzerne von Google bis Facebook, die werden ja nach wie vor aus dem chinesischen Markt ausgesperrt. Ausländische Autohersteller, die müssen in China Joint Ventures mit lokalen Herstellern eingehen. Es gibt selbst für Hollywood-Filme hier jährliche Einfuhrquoten, die nicht überschritten werden dürfen. Und das alles ändern auch diese Milliarden-Deals nicht. Xi Jinping hat angesprochen, dass die chinesischen Märkte geöffnet werden für Ausländer, aber da muss man wirklich abwarten, wann das genau der Fall wird und wie das genau passiert.
Weg vom Handel kurz noch zu Nordkorea. Da drängte Trump den chinesischen Präsidenten ja dazu, aktiver zu werden. China sei in der Lage, das Nordkorea-Problem quasi selbst zu lösen. Macht es sich da Trump nicht etwas zu einfach?
Natürlich, aber das war ja etwas, das er schon lange sagt und jetzt besteht ja zum Beispiel US-Außenminister Tillerson darauf, dass sich Trump und Xi offenbar hier einig seien. Zwar haben beide kein Interesse an einer nordkoreanischen Atommacht, das stimmt, aber wie man das lösen kann, da sind sich die USA und China uneins. Also die USA, die drängen ja weiterhin auf schärfere Sanktionen und China fordert weiterhin den Dialog und das hat sich nicht geändert.
Aber man kann sagen, jetzt nach diesem Treffen, die Stimmung zwischen den beiden Herren, die ist gut.
Das kann man sagen, das war aber auch schon nach dem Treffen in Mar-a-Lago so. Jetzt ist sie noch ein bisschen besser, weil man Trump ja wirklich auch einen tollen Empfang geboten hat, zwei Tage lang, und dann auch noch der Besuch in der verbotenen Stadt. Und Trump hat sich insofern damit revanchiert, dass er Xi Jinping und auch China gelobt hat und auf seine üblichen Kommentare oder negativen Kommentare weitgehend verzichtet hat.
Das sagt unser Mann in und für China, Martin Aldrovandi. Gehörlose können alles außer hören. Nach diesem Motto funktioniert die Gallaudet University in Washington. Es ist die weltweit einzige Hochschule, die ihr ganzes Programm in Gebärdensprache anbietet. Knapp 2000 Studentinnen und Studenten sind eingeschrieben, die meisten taub oder schwer hörbehindert. Sie werden später als Ärztinnen, Anwälte oder Architekten arbeiten. Alles Berufsziele, die für Menschen mit einer Hörbehinderung besonders schwer zu erreichen sind. Max Ackermann hat die einzigartige Hochschule besucht.
Eine herrschaftliche Auffahrt, ein schlossähnliches Hauptgebäude im großzügigen Park, alte Villen und moderne Schulhäuser. So wie die Gallaudet University hat ein vornehmer amerikanischer Universitätscampus auszusehen. Nur ungewöhnlich ruhig ist es auf dem Schulgelände. Ruhig und doch lebendig. Überall unterhalten sich junge Menschen in Gebärdensprache.
We consider ourselves a community who share the same language and culture.
Wir teilen eine gemeinsame Sprache und Kultur, zeigt Jihan McCullough und sagt ihre Dolmetscherin. Denn Jihan ist seit Geburt gehörlos. Mit Hörenden kommuniziert die 21-jährige Politologiestudentin vorwiegend schriftlich, was dank Smartphone, E-Mail, WhatsApp und so weiter immer einfacher geht, oder eben mittels einer Gebärdensprachenübersetzerin. Mit den Kommilitonen an der Gallaudet, mit den Professorinnen und den Angestellten aber, kann sich Jihan direkt unterhalten in ASL, der amerikanischen Gebärdensprache.
We all share American Sign Language. We don't consider ourselves a disabled community. We call ourselves a language minority.
Wer gebärdet, sei nicht behindert, sondern gehöre einfach einer sprachlichen Minderheit an. Einer Minderheit, die an der Gallaudet die große Mehrheit ist. Praktisch alle hier sind taub, stark schwerhörig oder haben gehörlose Eltern. Meist zum ersten Mal in ihrem Leben seien die Studierenden hier nicht Sonderfälle, sondern gleich wie alle anderen, betont Gallaudet-Präsidentin Roberta Gordano in ihren Worten, aber mit der Stimme ihrer Dolmetscherin.
This is the first time in their lives they're not the only one in an environment that's, you know, not the place where they're different from everyone else, but rather where they're just like everyone else.
Das fördere die Selbstfindung und das Selbstbewusstsein. Gerade für Studierende sei die direkte Kommunikation ohne Umweg über Dolmetscher aber auch inhaltlich wichtig.
Research about the brain and how it retains.
Aus der Hirnforschung wissen wir, dass bis zu 50% der Informationen verloren gehen, wenn ein Dolmetscher zwischen Sender und Aufnehmende geschaltet wird.
And communicating that information to a deaf person.
Das erschwert das Studium für Gehörlose zusätzlich, wie Roberta Gordano aus eigener Erfahrung weiß. Sie hat an einem gewöhnlichen College studiert. 1990 wurde sie eine der ersten gehörlosen Anwältinnen in den USA. Heute sind es über 350.
There's been a remarkable transformation in the last 25 years, almost 30 years.
Zentral für diese bemerkenswerte Veränderung war und ist das 1990 in Kraft getretene American with Disabilities-Gesetz, das die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in den USA wenigstens theoretisch verbietet. Es lehnt sich eng an die Bürgerrechtsgesetze aus den 60er Jahren an und ermöglichte vielen Betroffenen eindrückliche Karrieren. Dr. Gordano ist bereits die dritte gehörlose Gallaudet-Rektorin, Chefin eines 200 Millionen Dollar Unternehmens mit 1900 Studierenden und fast 1000 Angestellten. Eine von ihnen ist die Psychologieprofessorin Caroline Kobeck-Bezzarossi. Sie denkt viel über Deaf Space nach, über Räume, Gebäude und Einrichtungen, die sich für gehörlose Menschen besonders eignen.
There are no rows of desks. It's set in a U-shape pattern.
Die Bänke in den Klassenzimmern der Gallaudet zum Beispiel sind U-förmig angeordnet, damit sich alle immer in die Augen schauen können. Überhaupt sollte es möglichst wenig optische Barrieren geben, dafür viel Glas, breite Gänge, gedämpfte Farben und natürlich eine optimale Beleuchtung.
I can't emphasize how critical important.
Denn ohne Licht können Gehörlose schlicht nicht kommunizieren.
How are you going to see to communicate?
Solch eine Umgebung macht vieles einfacher. Die gehörlose Politologiestudentin Jihan McCullough jedenfalls lässt sich nicht behindern.
Last year I did an internship with Hillary Clinton.
Letztes Jahr war ich Praktikantin im Wahlkampfteam von Hillary Clinton. Ich bin Präsidentin des Studentenrates, arbeite für Bürgerrechtsorganisationen und so weiter.
Voters' rights, things like that.
Ich kann alles, außer hören, soll das heißen. Jihan nickt entschlossen und formt mit rechtem Daumen und Zeigefinger einen Kreis. Das Zeichen für perfekt.
Die Reportage von Max Ackermann. 13 Uhr, da ist ja ziemlich viel los am Himmel, ein Kommen und Gehen von Fluggesellschaften quasi. Thomas Jäger hat den Überblick, gleich im ersten und vierten, nach den Schlagzeilen. Uli Zindl.
Der in Deutschland wegen Spionage verurteilte Schweizer Daniel M. ist wieder auf freiem Fuß. Das Obergericht in Frankfurt verurteilte ihn zu 1 Jahr und 10 Monate Gefängnis auf Bewährung sowie zu einer Buße von 40.000 Euro. Daniel M. hatte gestanden, Daten von 3 deutschen Steuerfahndern beschafft zu haben, dies im Auftrag des Schweizer Nachrichtendienstes. Das zuständige Expertengremium der EU hat nicht entschieden, ob der Unkrautvernichter Glyphosat in der EU weiterhin verkauft werden darf. Die Zulassung läuft am 15. Dezember aus. Den EU-Mitgliedstaaten wird bis Ende November nun erneut ein Vorschlag unterbreitet. Die EU-Kommission rechnet für die 19 EU-Länder mit einem Wachstum des Bruttoinlandproduktes um 2,2%. Dies wäre das größte Wachstum seit 10 Jahren. Im Frühling hatte die Kommission noch mit 1,7% gerechnet.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.